NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brocker. Guten Abend zusammen. So makaber es klingt, man kommt kaum noch nach, die Gewalttaten der letzten Tage auseinanderzuhalten und zu überlegen, welche Schlussfolgerungen man ziehen sollte. Genau diese Themen bestimmen die erste Hälfte der Sendung heute, einschließlich eines Kommentars zur Frage, müssen wir jetzt in Angst leben? Es gibt aber noch andere Berichte. Das Institut der deutschen Wirtschaft zum Beispiel fordert die Rente mit 73, dazu gleich mehr. Ebenso wie zu Wolfgang Niersbach, dem ehemaligen DFB-Chef, der Weltfußballverband FIFA nämlich sperrt Niersbach für ein Jahr. Als erstes aber der Anschlag in Ansbach gestern. Die 40.000 Einwohnerstadt in Mittelfranken hat wohl noch nie so sehr im Mittelpunkt der Berichterstattung gestanden, leider. Zur Erinnerung, ein 27-Jähriger hat im Eingangsbereich zu einem Musikfestival einen Sprengsatz gezündet und sich damit selbst getötet. 15 Menschen wurden verletzt, 4 von ihnen schwer. Andreas Ebert, unser Reporter in Ansbach. Herr Ebert, was weiß man denn über den Gesundheitszustand der Opfer?
Ja, Sie haben es eben gesagt, unter den Verletzten sind auch 4 Schwerverletzte. Sie werden weiterhin im Krankenhaus behandelt. Sie haben vorwiegend Verletzungen durch herumfliegende Teile durch diese Explosion. In Lebensgefahr schwebt zum Glück keiner von ihnen. Das hat das Krankenhaus hier in Ansbach soeben noch einmal bestätigt. Und es heißt auch, dass einige der Opfer wohl nur leicht verletzt waren und die haben das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen können. Man kann also tatsächlich von Glück reden, dass es keine Schwerstbeziehungs- lebensgefährlichen Verletzungen gestern bei diesem schrecklichen Attentat gab.
Polizei und Staatsanwaltschaft untersuchen weiter mit Hochdruck die Hintergründe und haben schon eine Menge rausbekommen über den Tatverdächtigen. Was zum Beispiel?
Ja, dass der 27-jährige Syrer wohl sehr, sehr lange schon geplant hat, akribisch geplant hat, hier einen Terroranschlag zu begehen. Man hat auf seinem Computer Gewaltvideos mit islamistischer Ausrichtung gefunden. Experten mit Arabischkenntnissen sind immer noch mit der Auswertung beschäftigt. Man weiß aber schon jetzt, dass der Täter wohl aus islamistischer Überzeugung gehandelt habe. Und man hat ein Video mit einer Anschlagsdrohung auf Arabisch bei dem Mann gefunden, sagt der Bayerische Innenminister.
Danach kündigt er ausdrücklich einen Racheakt gegen die Deutschen an, weil sie sich dem Islam in den Weg stellen. Ich denke, nach diesem Video ist es unzweifelhaft, dass es sich bei dem Anschlag um einen Terroranschlag mit entsprechendem islamistischen Hintergrund, islamistischer Überzeugung des Täters handelt.
Und seitens der Terrormiliz Islamischer Staat kam jetzt auch schon die Bestätigung, ja, der Mann sei ein Krieger von IS gewesen.
In den letzten Stunden ist ja auch immer wieder spekuliert worden, dass er möglicherweise noch mehr Menschen mit sich in den Tod reißen wollte, aber dann eben nicht auf dieses Musikfestival gelangt ist.
Also das werden jetzt die weiteren Ermittlungen ergeben müssen, ob der Mann tatsächlich auf dieses Musikfestival wollte, um noch mehr Menschen zu töten. Was war seine Absicht? Wollte er sich tatsächlich selber vielleicht in den Tod reißen? Denn man muss wissen, der Mann hat schon einige Suizidversuche hinter sich, was dafür spricht, dass er eventuell noch fliehen wollte, sich selber gar nicht in die Luft sprengen, ist ein Indiz, dass er nämlich sehr viel Bargeld bei sich hatte, nämlich eine ganze Rolle mit 50 Euro-Scheinen, sagt der bayerische Innenminister. Und was will ein Täter mit ganz viel Bargeld, wenn er sich tatsächlich in die Luft sprengt? Es gibt auch Zeugenberichte, die sagen, er versuchte, den Rucksack abzustellen und in diesem Moment sei wohl die Bombe explodiert. Also da sind die Ermittlungen noch recht am Anfang.
Der Mann hat vor 2 Jahren Asyl beantragt. Dieser Antrag ist vor rund einem Jahr abgelehnt worden. Er war geduldet in Ansbach, aber er hätte eigentlich ausgewiesen werden sollen. Wieso ist das nicht passiert?
Das ist auch passiert. Wir haben inzwischen von den Behörden eine Information bekommen, dass er Anfang Juli im Prinzip einen Brief bekommen hat, in dem stand, dass er innerhalb von 30 Tagen das Land verlassen muss. Er wird sonst abgeschoben. Das heißt, Anfang August wäre dieser 27-jährige Syrer tatsächlich abgeschoben worden. Er galt, das haben Sie richtig gesagt, im Moment als geduldeter Flüchtling. Also man weiß aber noch nicht so richtig, hängt jetzt diese Abschiebung tatsächlich mit dieser dieser schrecklichen Tat von gestern Abend zusammen.
Andreas Ebert war das live aus Ansbach. Vielen Dank. Jetzt nach München. Auch über den Amok-Schützen im Olympia-Einkaufszentrum gibt es Neues. Er hat sich offenbar über ein Jahr lang vorbereitet auf den Anschlag und er hatte einen Mitwisser, glaubt die Polizei. Sie verweist auf die WhatsApp-Kommunikation des 18-jährigen Deutsch-Iraners in letzter Zeit. Zusammenfassende Informationen von Erich Wartusch.
Es ist schwer, zur Normalität zurückzukehren. Der Schauplatz des schlimmen Ereignisses, das Olympia-Einkaufszentrum, wurde nach einem Gedenkgottesdienst am Vormittag wieder geöffnet. Eine Frage aber bleibt: Hätte der Amoklauf verhindert werden können? Ein 16-Jähriger könnte von den Plänen des Täters gewusst haben. Schon am Freitagabend war er als Zeuge zur Polizei gekommen. Seine Aussagen waren widersprüchlich. Nach 3 Tagen gelang es den Ermittlern, ein Chatprotokoll wiederherzustellen, das der Afghane gelöscht hatte.
Aus diesem Chatverlauf und aus der erneuten Vernehmung jetzt als Beschuldigter ergibt sich, dass der Afghane unmittelbar vor der Tatausführung sich mit dem Amokschützen im Bereich des Tatorts, des späteren Tatorts getroffen hat.
Oberstaatsanwalt Thomas Steinkraus-Koch bestätigt, dass sich der Täter und der mögliche Mitwisser schon länger kannten. Seit einem gemeinsamen Aufenthalt in der Psychiatrie, wo beide gegen Depressionen stationär behandelt wurden. Dort habe der 16-Jährige auch einiges über seinen Bekannten erfahren. Dass der sich für den norwegischen Amok-Täter Breivik interessiert und dass er einen Hass auf Menschen hat, so gab es der Afghane zu Protokoll. Außerdem sei der Deutsch-Iraner süchtig nach Computerspielen, vor allem Ego-Shooter-Spielen gewesen.
Das ist das, was unser neuer Beschuldigter uns über den Amok-Schützen angegeben hat. Dass der in dieser Welt verhaftet war, dass er sich immer damit beschäftigt war, dass das mehr oder minder seine Hauptbeschäftigung war.
Ein Kriminalpolizist sagte, dass sich der Täter bei dem Amoklauf wie in einem Killerspiel bewegt und einige Opfer gezielt mit Kopfschüssen getötet habe. Auch das spricht möglicherweise für dessen Computerspielsucht. Doch was wusste der Afghane nun konkret von den Amok-Plänen des 18-Jährigen? Oberstaatsanwalt Steinkraus-Koch will sich noch nicht endgültig festlegen.
Wir sprechen jetzt von einer Möglichkeit, dass er das gewusst hat. Das ist eine Schlussfolgerung, die insbesondere zu ziehen ist aus der Kenntnis der Waffe, dieser Glock 17, aus der unmittelbaren Anwesenheit um 16 Uhr an den Tatorten, wo er den späteren Amok-Schützen getroffen hat. Da darf man dann schon die Frage stellen, ob da mehr Kenntnis drin ist. Also so ganz rund erscheint uns das alles nicht, auch die Angaben, die er jetzt gestern gemacht hat.
Trotzdem gehen die Ermittler davon aus, dass der Deutsch-Iraner die Tat alleine geplant und verübt hat, bei der 9 Menschen getötet wurden. Die weiteren Schwerverletzten schweben nicht mehr in Lebensgefahr. Am Sonntag finden ein Trauergottesdienst in der Münchner Frauenkirche und ein Trauerakt im Landtag statt. Und es gibt Diskussionen über die Sicherheit in der Stadt, vor allem beim Oktoberfest. Oberbürgermeister Dieter Reiter mit Vorschlägen.
Ich bin der Meinung, man kann intensivieren, sowas wie Taschenkontrollen, Rucksackkontrollen. Vielleicht sollte man sogar über ein Verbot von Rucksäcken nachdenken. Ich glaube, die Menschen haben Verständnis für sowas in der aktuellen Lage.
Sein Stellvertreter Josef Schmid bringt auch wieder einen Zaun rund um die Wiesen ins Spiel. Polizeipressesprecher Markus de Gloria Martins aber kündigt erst einmal eine genaue Analyse der Situation an.
Einzelfallkontrollen können Sie bei im Schnitt zwischen 350 und 400.000 Besuchern natürlich nicht in dieser Dichte machen, wie wir das bisher personell hinterlegt haben. Aber das ist in den letzten Tagen auch immer wieder angeklungen. Wir als Sicherheitsbehörden, und das ist ja nicht nur die Polizei, das ist ja auch die Stadt als Sicherheitsbehörde, wir lernen von solchen Vorfällen.
Ja genau, welche Konsequenzen muss man ziehen aus einem Amoklauf wie dem in München? Darüber diskutieren Fachleute und Politiker seit dem Wochenende. Die Diskussion dreht sich besonders um 2 Aspekte, um angeblich schussunfähige Deko-Waffen, Dekorationswaffen und um das sogenannte Darknet, aus dem man sich offenbar leicht Waffen beschaffen kann und in dem sich hauptsächlich Kriminelle tummeln. Aus Berlin, Katrin Brandt.
Und wieder steht der Bundesinnenminister vor der Öffentlichkeit und sucht nach den richtigen Worten. Der Mord in Reutlingen, das Selbstmordattentat in Ansbach, erschütternde Gewalttaten, sagt Thomas de Maizière, spricht sein Mitgefühl aus und hofft auf Genesung.
Jeder dieser Fälle ist einer zu viel. Ich verstehe, dass viele Menschen beunruhigt sind und sich Sorgen machen.
Auf diese Sorgen reagiert die Politik derzeit mit unterschiedlichen Vorschlägen. Das Waffenrecht müsse verschärft werden, forderten heute etwa die Grünen. Es sei immer noch viel zu einfach, an Schusswaffen zu kommen, sagte Konstantin von Notz, der Innenexperte der Bundestagsfraktion. Theater- und Dekowaffen etwa müssten unumkehrbar deaktiviert sein. Der Weg von Waffen müsse zudem besser verfolgt werden können. Das Bundesinnenministerium verweist hingegen darauf, dass Deutschland bereits ein restriktives Waffenrecht besitzt. Weitere Änderungen würden gerade auf europäischer Ebene diskutiert. Mehr staatliche Kontrolle beim Verkauf von Waffen, zum Beispiel über die Kanäle des Internets, forderte heute auch Stefan Meyer, der Innenexperte der CSU. Er fragte sich zudem,
ob es nicht einmal auch die Situation geben kann, dass bei einer Terrorlage, die sich an mehreren Orten, möglicherweise auch über einen längeren Zeitraum hinweg erstreckt, dann auch die Bundeswehr mit hinzugezogen werden sollte.
Am Freitag hatte Verteidigungsministerin von der Leyen Feldjäger der Bundeswehr in Bereitschaft versetzt. Bei Bedarf hätte die Polizei die Unterstützung von etwa 100 Mann, darunter auch Sanitäter, in der Nachbarschaft von München abrufen können. Eine gute Idee, fand Innenminister de Maizière.
Ich halte das für richtig. In sehr unübersichtlichen und schwierigen Lagen stellt man sich am besten als Sicherheitsbehörden auf den denkbar schlechtesten Fall und nicht auf den denkbar leichtesten Fall ein.
Der Koalitionspartner SPD geht auf Distanz. Wer jetzt nach mehr Militär im Inland rufe, instrumentalisiere die Opfer, sagte Generalsekretärin Katharina Barley den Zeitungen der Funke-Gruppe. Auch Sarah Wagenknecht von der Linken kritisierte das Vorgehen der Ministerin in München.
Ich denke, dass auf jeden Fall in München sich gezeigt hat, wie wichtig eine gut ausgebildete und natürlich auch personell gut ausgestattete Polizei ist. Und ich glaube, dass wir besser daran täten, unsere Polizei auch personell wieder etwas stärker auszustatten und nicht Diskussionen zu führen, die uns in den konkreten Fällen gar nicht weitergeholfen hätten.
Innenminister de Maizière selbst verwehrt sich gegen den Vorwurf, die Flüchtlingspolitik sei gescheitert. In den aktuellen Fällen seien beide Männer lange vor dem vorigen Sommer nach Deutschland gekommen. Der Rechtsstaat sei stark und die Sicherheitsbehörden seien gut aufgestellt, sagte der Minister in Berlin. Und das soll seiner Meinung nach auch zu sehen sein.
Ich habe daher angeordnet, dass für den Bund an Flughäfen, an Bahnhöfen die Bundespolizei ihr Angebot sichtbar verstärkt. Und es gibt auch die natürlich nicht sichtbare, aber sehr wirksame Schleierfahndung im Grenzbereich weiterhin.
Aber, sagte de Maizière auch, eine absolute Sicherheit, dass sich Ereignisse wie die vom Wochenende nicht wiederholen, gebe es nicht.
In Düsseldorf ist gestern die Rheinkirmes zu Ende gegangen. Sie hat deutlich weniger Besucher angezogen als in den Vorjahren und die Organisatoren vermissen generell die sonst übliche gute Laune. Ja, hat das was zu tun mit den Anschlägen von Nizza, München, Ansbach? Anders gefragt, müssen wir jetzt in Angst leben? Hier ist die Meinung von Peter Zudeik.
Politiker erklären zu solchen Anlässen gerne, dass es keine Garantie absoluter Sicherheit geben kann, dass wir uns unsere freiheitliche Lebensweise nicht nehmen lassen und dass wir möglichst gelassen und ruhig sein sollen. Das ist alles so richtig wie banal. Es nützt nur niemandem, der wirklich Angst hat. Man kann einem Kind, das Angst im Dunkeln hat, nicht erzählen, dass da nichts ist. Man kann das Licht anmachen, mit dem Kind hinter Schränke und unter Betten schauen, Fenster und Türen schließen. Wenn das Licht aus ist, sagt das Kind, ich habe aber trotzdem Angst. Angst entsteht aus Unsicherheit, Ungewissheit, man sieht nichts, weiß nichts und fürchtet sich. Wenn man die Bedrohung kennt, ändert sich das Gefühl. Man wird nicht unbedingt zum Helden, aber man kann mit einer konkreten Gefahr anders umgehen als mit einem diffusen Gefühl der Bedrohung. So scheint es auch uns zu gehen. Nach einem Wochenende der Angst, Tage des Schreckens, sagt Bayerns Ministerpräsident Seehofer, macht sich allmählich Erleichterung breit. Es ist noch einmal gut gegangen. Natürlich ist gar nichts gut gegangen für die Toten und Verletzten von München, von Reutlingen und Ansbach. Aber die Anspannung lässt nach. In Reutlingen vermutlich eine Beziehungstat, in München ein Amokläufer. Selbst wenn die Tat in Ansbach einen terroristischen Hintergrund haben sollte, wonach es zurzeit aussieht, auch das war kein Terroranschlag nach französischem oder belgischem Muster. Das ist gerade noch mal gut gegangen, weil nur der Attentäter zu Tode gekommen ist. Dabei wissen wir, dass auch Deutschland längst im Visier von Terroristen ist. Viel Glück oder gute Polizeiarbeit, vermutlich eine Kombination von beidem, haben einen größeren Anschlag bisher verhindert. Dass es am Wochenende in München trotzdem zu Panik und Hysterie gekommen ist, lässt sich leicht erklären. Anders als bei den Amokläufen von Erfurt und Winnenden gab es in München Hunderttausende Live-Zuschauer im Internet und Tausende von Live-Reportern in den sogenannten sozialen Medien. Eine Flut von Gerüchten und Falschmeldungen, von falschen Bildern und Videos hielt Polizei und Publikum stundenlang in Atem, erweckte den Eindruck eines Terrorangriffs von mehreren Personen an verschiedenen Stellen in München und produzierte eine Stadt im Ausnahmezustand. Gegen derart angefachte Hysterie ist kein Kraut gewachsen, es sei denn der Zusammenhalt der Menschen, Auch das ist in München passiert. Passanten, die in der lahmgelegten Stadt nicht wussten, wohin, wurden in Läden und Wohnungen aufgenommen, bis der Spuk vorüber war. Wenn wir reden können über unsere Angst, wenn wir gegen die Ungewissheit arbeiten und Erklärungen versuchen können, dann wird aus Angst nicht Panik und Hysterie.
Der Kommentar im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info von Peter Zudeik. Jetzt die weiteren Themen des Tages. Die Rente mit 67 ist beschlossen und sie rollt auf uns zu. Die Rente mit 70 halten manche für unausweichlich. Heute setzt allerdings das Institut der deutschen Wirtschaft noch einen drauf. Die dortigen Wirtschaftswissenschaftler fordern, Obacht bitte, die Rente mit 73 erst. Frank-Christian Starke, Kollege aus der Wirtschaftsredaktion. Wieso jetzt diese Diskussion?
Es gibt neue Zahlen, zwar neue Zahlen von der Deutschen Rentenversicherung Bund, und zwar zur Bezugsdauer der Rente. Die lag im Schnitt bei den Altersrenten 2015 bei den Männern bei 18,8 Jahren, bei den Frauen bei 22,8 Jahren, also die Jahre, die man nach dem Renteneintritt seine Rente genießen kann. Das ist in den letzten 10 Jahren deutlich gestiegen. Die Männer haben über 2 Jahre gewonnen, Frauen 1,5. Und der Grund ist so banal wie erfreulich, das ist die steigende Lebenserwartung.
Und wer nun außer dem Institut für Deutsche Wirtschaft, das ich gerade schon erwähnt habe, fordert jetzt, dass die Rente erst später beginnen soll.
Die Junge Union ist schon auf den Zug ausgesprungen und dann gibt es natürlich immer wieder den ein oder anderen Professor und auch Vertreter aus der Wirtschaft, die das sowieso immer schon gut fanden, dass man länger arbeitet als bis 67. Und auch der Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hat ja schon eine Erhöhung ins Spiel gebracht mit seiner These von der Koppelung des Rentenalters an die steigende Lebenserwartung. Also es sind schon einige auf dem Wirtschaftsflügel, die das fordern.
Also das sind die, die sagen, ja, mit diesem Gedanken müssen wir uns auseinandersetzen. Welche Stimmen stehen dagegen?
Auch das ist wenig überraschend. Es sind die Gewerkschaften, die heute schon klar dagegen protestiert hatten. DGB, IG Metall, wer auch immer im Gewerkschaftslager. Auch die Präsidentin des Sozialverbandes VDK, Ulrike Mascher, hat kritisiert, dass solche Vorschläge aus ihrer Sicht vollkommen an der Realität vorbeigehen. Die Arbeitsministerin Andrea Nahles, das ist die Ministerin, die das natürlich am meisten angeht, die sagt, man könne nicht alle über einen Kamm scheren. Wer auf dem Bau gearbeitet habe, der könne nach 40 Jahren nicht mehr. Und im Gegenteil, gelte, wer fit ist und bis 68 oder 70 weiter arbeiten möchte, der kann das machen, der bekommt sogar Rentenpunkte dafür gutgeschrieben. Damit will sie den Kritikern den Wind aus den Segeln nehmen, die sagen, man muss auch länger arbeiten können. Das kann man auch schon nach der jetzigen Rechtslage, da hat die Ministerin natürlich recht.
Nehmen wir mal an, diese Rente mit 73 käme wirklich. Was brächte denn ein längeres Arbeitsleben?
Zunächst klare Einsparungen für die Rentenkasse und den Staat, denn es würde ja länger einbezahlt von dem Arbeitnehmer, der das kann, und es würde gleichzeitig weniger ausbezahlt. Also das wäre ein gutes Geschäft für die Rentenkasse und für den Staat. Allerdings würde es auch hohe Belastungen bedeuten für die Versicherten selbst, nämlich viele würden vermutlich in die Arbeitslosigkeit gedrängt, denn die Jobs für End-60er, die sind nun mal rar. Viele würden sicherlich auch früher in Rente gehen, dann sind aber Abschläge fällig. Das sind 0,3% pro Monat. Das sind für 2 Jahre über 7%, und was viele nicht wissen, das gilt ein Leben lang, diese Abschläge, und das können sich viele schlicht nicht leisten.
Also über die Rente werden wir reden müssen in den nächsten Jahren. Gäbe es denn andere Möglichkeiten, dieses Rentensystem zu stabilisieren, ohne das Renteneintrittsalter zu erhöhen?
Es gibt 3 weitere Stellschrauben, die man da nennen kann im System. Man könnte natürlich theoretisch die Leistungen runterschrauben, das heißt die Renten kürzen, das will sicherlich keiner. Man könnte die Beiträge raufsetzen, da hat die Wirtschaft Sorgen, und man könnte Zuschüsse aus Steuermitteln noch mehr dazugeben, wenn man die Alterung als gesamtgesellschaftliche Herausforderung begreift. Flankierend, da ist, denke ich, noch Luft nach oben, könnte man dafür sorgen, dass die Menschen überhaupt mal die Regelaltersgrenze, die für sie gilt, jetzt 65 plus bis 67 steigend erreichen. Zurzeit gehen Männer wie Frauen mit um die 64 in Rente, und man könnte natürlich durch Gesundheitsprävention, durch mehr Reha dafür sorgen, dass die Menschen gesund erstmal die jetzige Regelaltersgrenze erreichen.
Frank-Christian Starke war das aus der WDR-Wirtschaftsredaktion. Vielen Dank. Yahoo war eine der ersten Adressen, die im Internet Geld gesucht und gefunden, Geld verdient haben. In letzter Zeit aber kriselt es ziemlich bei Yahoo. Deshalb verkauft der Internetkonzern sein Kerngeschäft an ein anderes US-Unternehmen, den Telekommunikationsriesen Verizon. Schnäppchen ist das Geschäft nicht. Verizon zahlt für den Kauf 4,8 Milliarden US-Dollar. So wurde das heute bestätigt. Aus Washington, Sabina Fritz.
Damit verschwindet ein Pionier des Internetzeitalters. Yahoo war gerade 21 Jahre alt geworden. Yahoo ist ein klassisches Internetportal, bei dem die Surfer Wetter, E-Mails und News finden konnten. Doch mit Facebook, Google und Amazon kamen starke Konkurrenten auf den Markt. Yahoo schafft es nicht, mit Online-Werbung genügend Geld zu verdienen. Außerdem hat das Unternehmen den Wandel vom Computer auf das Smartphone verpasst. Teure Zukäufe wie die Social-Media-Plattform Tumblr zahlten sich nicht aus. Verizon ist der größte Mobilfunknetzanbieter in den USA. Das Unternehmen setzt mehr und mehr auf Inhalte wie Filme. Mit Yahoo kann Verizon seinen Kunden jetzt noch mehr Inhalte aus dem Netz anbieten. $5 Milliarden sind dafür ein Schlussverkaufspreis. Zu seinen Hochzeiten war Yahoo mal $125 Milliarden wert. Yahoo soll jetzt mit AOL verschmolzen werden, das ebenfalls zu Verizon gehört. Der Verkauf ist auch eine Niederlage für Marissa Mayer. Die Google-Managerin war mit hohen Erwartungen und hohem Gehalt vor 4 Jahren Yahoo-Chefin geworden. Sie war die 7. Vorstandsvorsitzende des Unternehmens. Sie schrieb nach der Übernahme: Ich plane zu bleiben. Bei einer Kündigung könnte sie $50 Millionen Abfindung bekommen.
Hier ist das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. War die Fußball-WM 2006 das Sommermärchen in Deutschland mit Schmiergeld gekauft? Der Verdacht steht ja seit langem im Raum. Neben Franz Beckenbauer ist vor allem Wolfgang Niersbach in der Kritik gewesen. Sein Amt als Präsident des Deutschen Fußballbundes hat er schon vor längerer Zeit aufgegeben. Aber heute legt die Ethikkommission der FIFA nach. Sie sperrt Niersbach wegen der Affäre von damals. Einzelheiten von Hans-Jürgen Maurus.
Für den ehemaligen Präsidenten des Deutschen Fußballbundes Wolfgang Niersbach ist es ein schwerer Schlag. Die rechtsprechende Kammer der FIFA-Ethikkommission hat den deutschen Spitzenfunktionär für 1 Jahr von allen nationalen und internationalen Fußballaktivitäten gesperrt und Niersbach muss die Kosten des Verfahrens tragen. Begründung: Niersbach hatte es versäumt, dem Weltfußballverband die ungeklärten Sachverhalte bei den Millionenzahlungen im Zusammenhang mit der Ausrichtung der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland 2006 mitzuteilen. Dabei ging es nicht nur um dubiose Geldtransfers in Höhe von 6,7 Millionen Euro, sondern auch um mögliche Verstöße gegen den Ethikkodex des Fußball-Weltverbandes, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme der Ethikkommission. Gleichzeitig wird betont, dass man bei der Untersuchung gegen Niersbach nicht die gravierenden Vorwürfe wegen mutmaßlicher Bestechung und/oder Korruption im Zusammenhang mit der WM-Vergabe 2006 geprüft hat, sondern lediglich die Fakten, was Niersbach wann wusste und ob er seine Kenntnisse über mögliches Fehlverhalten dem Weltfußballverband verschwiegen hatte. Das war offensichtlich der Fall, auch wenn Niersbach in einer ersten Stellungnahme lediglich von einer verspäteten Meldung spricht. Laut rechtsprechender Kammer hat Niersbach gleich gegen 2 Artikel des FIFA-Ethikkodex verstoßen. Gegen Artikel 18, wonach es für ihn eine Berichtspflicht gab, und gegen Artikel 19, wonach ein Interessenskonflikt vorlag. Die Sperre für den Ex-DFB-Präsidenten und Mitglied des FIFA-Rats sowie des UEFA-Exekutivkomitees gilt ab sofort, sodass Niersbach seine Ämter ruhen lassen muss. Der Fußballspitzenfunktionär kann aber gegen das Urteil bei der Disziplinarkommission der FIFA Einspruch einlegen. Da die Ethikkommission nach eigenen Angaben aber noch gar nicht die Vorwürfe möglicher Bestechung und Korruption im Zusammenhang mit der WM-Vergabe 2006 untersucht hat, ist dieser Fall mit allen Ungereimtheiten auch noch nicht erledigt. Denn Niersbach hatte im vergangenen Jahr die Millionenzahlung so erklärt, dass dies bei einem Spitzentreffen zwischen dem damaligen FIFA-Boss Sepp Blatter und Franz Beckenbauer Anfang 2002 beschlossen worden sei.
Dieses Treffen verlief dann so, dass es ein Vier-Augen-Gespräch gab zwischen dem FIFA-Präsidenten und Franz Beckenbauer. Und im Zuge dieses Vier-Augen-Gesprächs hat der FIFA-Präsident in Aussicht gestellt, einen Zuschuss von 250 Millionen Schweizer Franken, umgerechnet 170 Millionen Euro. Daran aber den Satz geknüpft, das solle mit der Finanzkommission der FIFA geklärt werden.
Mittlerweile weiß man, dass die Millionen aus den Taschen des ehemaligen Adidas-Chefs Robert-Louis Dreyfus an den katarischen Geschäftsmann Mohammed bin Hammam flossen, der mittlerweile lebenslänglich von der FIFA gesperrt worden ist. Dreyfus wollte dann sein Geld zurück, das dann auch tatsächlich über Umwege und falsch deklariert über ein FIFA-Konto an ihn zurückfloss.
Bericht von Hans-Jürgen Maurus. Die Bayreuther Festspiele bringen normalerweise jeden Sommer viel, viel Glanz nach Oberfranken. Und sie ist traditionell sehr lang und prominent besetzt, die Liste derjenigen, die bei den Wagner-Aufführungen dabei sind. Diesmal allerdings überschatten die Gewalttaten der letzten Tage Deutschlands berühmtestes Opernfestival. Aus Respekt vor den Opfern gibt es diesmal keinen Staatsempfang und auch keinen roten Teppich. Dirk Rose über Bayreuth 2016.
Abgesperrte Zufahrtswege zum grünen Hügel, starke uniformierte Polizeipräsenz und Zivilstreifen, Zäune im Bühnenbereich und Absperrungen vor dem geschlossenen Königsportal. Unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen sind heute die 105. Bayreuther Festspiele eröffnet worden. Das Sicherheitskonzept steht schon seit einigen Wochen und ist nach den jüngsten Ereignissen nicht noch einmal verschärft worden, erklärt Polizeisprecher Alexander Tschech.
Wir hatten bereits im Vorfeld verschiedene Szenarien vorbereitet, durchdacht, aufgrund der Sicherheitslage, natürlich auch aufgrund der neuesten Erkenntnisse, die wir aus München und jetzt auch aus Ansbach gewonnen haben, haben wir die Sicherheitslage noch mal überarbeitet. Aber wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass unser Sicherheitskonzept in dieser Form in Ordnung ist.
Die zahlreichen Kontrollen innerhalb des Festspielhauses auf dem grünen Hügel haben die Mitarbeiter seit Wochen genervt. Doch nach den Anschlägen in Würzburg, München und Ansbach hat sich die Kritik daran etwas gelegt, erklärt Peter Emmerich, der Sprecher der Festspiele.
Nach innen hat es zur Folge, dass doch die Stimmung ein bisschen bedrückter ist, als es dann in den vergangenen Tagen gewesen war. Dass eine gewisse Ernsthaftigkeit auch eingezogen ist und dass wir diese Aufführung, diese heutige erste Aufführung Parsival, den Opfern und ihren Angehörigen zum Gedenken widmen.
Nach außen glanzlos sind die Bayreuther Festspiele eröffnet worden. Das Prominentendefilé auf dem roten Teppich und der anschließende Staatsempfang wurden aus Pietätsgründen gestrichen. Zahlreiche Prominente, darunter die komplette bayerische Staatsregierung, haben ihren Besuch abgesagt. Und unter den wenigen Zaungästen und den Premierenbesuchern herrscht gedämpfte Stimmung.
Also es ist ein bisschen mulmiges Gefühl. Vor allen Dingen, weil ja auch gestern in Ansbach noch der Anschlag war. Das ist ja hier in der Nähe. Also ganz wohl ist es uns nicht.
Also ich denke, man schürt die Angst nur mit diesem Riesenaufgebot an Sicherheitskräften. Also ich finde das etwas unangemessen.
Also mich hat als erstes gewundert, dass die Papierkörbe noch alle da sind. Ansonsten habe ich volles Vertrauen in unsere bayerische Polizei.
Ich gehe relaxed, ich lasse mich nicht einschüchtern.
Denn das, was auf der Bühne gezeigt wird, ist durchaus hörens- und sehenswert. Regisseur Uwe-Erik Laufenberg lässt den Parsifal nicht im Mittelalter, sondern im Hier und Heute spielen. Die Gralsritter sind christliche Mönche in einer Kirche im Nahen Osten inmitten von kriegerischen Auseinandersetzungen. Auch die sängerfreundliche Bühne macht die zwiespältigen Wirkungen der Religion zum Thema. Man sieht im ersten Aufzug eine Kirchenapsis, die im dritten Aufzug zunehmend zerfallen ist und von Pflanzen überwuchert wird. Und der zweite Aufzug in Klingsors Zauberreich spielt in einem ähnlich sakralen Raum, der allerdings in eine Art türkisches Dampfbad mutiert ist. Auf Klingsors Blumenmädchen, die Parsifal verführen sollen, ist das Publikum immer besonders gespannt. Kostümbildnerin Jessica Karge hat sich dafür etwas ganz Besonderes ausgedacht.
Klingsor mit seinem Harem sitzt eben bei uns in so etwas wie einem Hammam. Und die Damen sind, wenn sie auf die Bühne stürzen und beunruhigt sind, weil ihre Geliebten von Parsifal erschlagen oder verwundet sind, sind die Trauer verschleiert und legen dann dieses Gewand ab und haben darunter deutlich was blumig-glitzeriges, Bauchtanzartiges. Und da die Damen des Chors ja so schöne Figuren haben, konnten wir das alles machen. Sie haben es uns erlaubt.
Ein modernisierter Parsifal, in dem Christentum und Islam thematisiert werden, der aber dennoch ganz nah an der Stückaussage bleibt, das wollte Regisseur Laufenberg auf die Festspielbühne bringen. Und das könnte beim Publikum auch gut ankommen, meint Startenor Klaus-Florian Vogt.
Gefällt mir wirklich sehr gut. Und ich denke, dass sie gut ankommen wird, weil es ästhetisch schön ist. Es ist nicht überfrachtet und es wird vor allem der Stoff erzählt. Und ich glaube, dass man gut folgen kann. Und das finde ich für das Publikum immer sehr wichtig.
Soweit das Echo des Tages an diesem Montag. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Mein Name ist Michael Brocker.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.